Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Diabetiker leiden nicht nur unter einem gestörten Blutzuckerspiegel, sondern unter anderem auch die Wundheilung kann Probleme machen. Eine häufige Komplikation bei Diabetes ist der sogenannte diabetische Fuß. Darüber spreche ich heute mit Professor Martinus Richter. Er ist Chefarzt der Klinik für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie im Krankenhaus Rummelsberg in Schwarzenbruck, einem zertifizierten Zentrum der Maximalversorgung. Herr Professor Richter, was genau ist denn dieses diabetische Fußsyndrom, wie es ja korrekt heißt?
Das diabetische Fußsyndrom entsteht häufig beim Diabetes, aber nicht nur. Es gibt tatsächlich Patienten, die keinen Diabetes haben, aber ein diabetisches Fußsyndrom. Die Hauptursache des diabetischen Fußsyndroms ist eine Nervenfunktionsstörung, die eben sehr häufig bei Diabetikern auftritt. Des Weiteren liegen häufig Durchblutungsstörungen vor und natürlich eine Stoffwechselstörung, die dem Ganzen zugrunde liegt. Der diabetische Fuß oder das diabetische Fußsyndrom liegt immer dann vor, wenn Veränderungen am Fuß vorliegen und dann eben auch eine Neuropathie, das heißt eine Nervenfunktionsstörung, topische Störungen, damit sind zum Beispiel Nagelwachstumsstörungen oder Hautauffälligkeiten bis hin zu schwersten Deformierungen und Ulzerationen. Das sind dann Löcher im Fuß, die dann sozusagen die extremste Form des diabetischen Fußsyndroms darstellen.
Wie schnell oder langsam entwickelt sich denn so ein diabetisches Fußsyndrom? Ist das ein Prozess, der über Jahre hinweg kommt oder ist das relativ zügig da?
Ja, das hängt hauptsächlich von der Art des Diabetes ab und der Ausprägung des Diabetes und ob noch weitere Erkrankungen vorliegen. Also es ist ziemlich genau bekannt, dass hohe Blutzuckerspiegel das diabetische Fußsyndrom eher verursachen als niedrige Blutzuckerspiegel. Des Weiteren ist die Dauer des Diabetes spielt natürlich auch eine Rolle. Es gibt ja den Typ 1 Diabetes, der auch schon im jungen Alter vorkommen kann und dann den Typ 2, den erworbenen Diabetes, der auch erst im größeren Lebensalter hinzukommt. Also das hängt ganz davon ab, wie stark die Grunderkrankung ausgeprägt ist, wenn ein Diabetes vorliegt. Wenn kein Diabetes vorliegt, dann hängt es eben davon ab, wie die Nervenfunktionsstörung verursacht ist. Da gibt es verschiedene Ursachen, vom einfachen, in Anführungszeichen, Bandscheibenvorfall bis hin zu schweren Leberschädigungen, auch durch Chemotherapie, durch schwere Erkrankungen, durch schwere Vitaminmangel können solche entsprechende Neuropathien auftreten. Und da ist, wie gesagt, immer die Frage, wie stark ist die Störung und wie lange liegt sie schon vor?
Sie hatten es in Ihrer ersten Antwort ja schon ein bisschen aufgelistet, aber was sind Warnsignale? Also anhand welcher Symptome können die Betroffenen merken, dass vielleicht bei ihnen am Fuß etwas nicht stimmt?
Also viele Patienten merken gar nicht, dass sie eine Nervenfunktionsstörung haben. Die sind der Meinung, dass das Gefühl im Fuß normal ist. Und erst wenn man es dann letzten Endes mal geprüft hat, da gibt es ja verschiedene Prüfmethoden, die wir auch bei uns durchführen, wird dann festgestellt, dass eine Nervenfunktionsstörung vorliegt. Das heißt, viele Patienten merken erstmal nichts. Die merken das eigentlich erst dann, wenn tatsächlich eine Haut sich verändert, eine Verfärbung der Haut oder wenn Schwielen auftreten oder wenn der Fuß sich verformt oder im ganz extremsten Fall, wenn bereits ein Ulkus, das heißt ein Loch im Fuß aufgetreten ist, mit dann entsprechender Entzündung, Rötung und dergleichen. Also das kann anfangen von einem einfachen, komisch eingewachsenen Zehennagel bis hin zu einem weit offenen Fuß mit schwerster Infektion.
Was raten Sie denn dann Diabetikern oder eben vielleicht auch Angehörigen, wenn die sagen, du, das sieht aber wirklich komisch aus bei dir oder eben bei einem selbst? Wie sollte man reagieren?
Also wenn die Füße komisch aussehen, sollte man einen Fußspezialisten aufsuchen, am besten in einem Fußzentrum, was eben auch auf diabetische Füße spezialisiert ist, wie bei uns. Wenn Sie nicht genau wissen oder wenn der Patient nicht genau weiß, wo das ist, kann er auch über den Hausarzt versuchen, das herauszufinden. Es gibt zum Beispiel in Bayern ein Netz diabetischer Fuß, wo niedergelassene Diabetologen und Chirurgen bis hin zu Universitätskliniken vernetzt sind und wo man dann auch Patienten sozusagen virtuell im Rahmen einer Netzwerksprechstunde vorstellen kann. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt doch auch niedergelassene Kollegen und sogar Diabetologen, die noch nicht die aktuellsten Erkenntnisse dahingehend haben, dass man einen deformierten Fuß und insbesondere wenn eine Ulzeration vorliegt, unbedingt chirurgisch behandeln sollte. Das ist inzwischen eindeutig bekannt und auch bewiesen, also evidenzbasiert. Da erlebe ich es doch immer wieder mal, dass Patienten schon, obwohl sie offene Stellen haben, also Ulzerationen und schwer deformierte Füße, immer noch Monate oder Jahre lang im niedergelassenen Bereich nicht operativ behandelt werden. Und das ist dann besonders gefährlich, weil das Hauptproblem und das größte Risiko beim diabetischen Fuß ist ja die Amputation des Fußes. Da haben wir immer noch eine sehr hohe Rate, auch in Deutschland, mit jährlich Tausenden von amputierten Zehen oder ganzen Füßen beim diabetischen Fußsyndrom. Und da gilt es eben so früh wie möglich, die entsprechenden Spezialisten hinzuzuziehen. Und dazu gehört natürlich der Hausarzt, der ist ja sozusagen der Pförtner ins Gesundheitssystem. Dazu gehört der Diabetologe für den Stoffwechsel. Und dazu gehört beim Fuß unbedingt der zertifizierte Fußchirurg, der sich dann damit auskennt.
Wo setzt denn eine Behandlung an? Also wenn wir mal von einem niedrigschwelligen Ansatz erstmal ausgehen, beim ersten Auftreten von Problemen.
Naja, die wichtigste Behandlung ist natürlich die der Grunderkrankung. Also wenn das jetzt ein Diabetes ist, sollte der Stoffwechsel optimiert werden. Es gibt ja auch ganz berühmte Typ-1-Diabetiker, wie zum Beispiel Halle Berry, eine Schauspielerin, oder Alexander Zverev, ein bekannter Tennisspieler, die ja Typ-1-Diabetes haben, das heißt den, ich nenne es mal den angeborenen oder den frühen Diabetes, und die trotzdem zu sportlichen oder auch beruflichen Höchstleistungen in der Lage sind. Das gelingt aber nur, wenn der Stoffwechsel gut eingestellt ist. Das ist erstmal die Erkennung des Diabetes, und da gibt es Tests, die der Hausarzt problemlos durchführen kann und einen Diabetes erkennt, und dann die Einstellung des Diabetes, und da geht es eben darum, dass der Blutzucker stabil eingestellt ist und dass zu geringe und insbesondere zu hohe Blutzuckerwerte vermieden werden. Das ist erstmal die Basis. Wenn das nicht gut eingestellt ist, kann auch der Fußchirurg später nichts mehr ausrichten. Wir bekommen immer wieder Patienten zu uns, die extrem hohe Blutzuckerwerte haben, wo es nicht gelungen ist, das einzustellen, was meist nicht am Behandler liegt, sondern halt meist beim Patienten, der halt auch die Diät nicht einhalten möchte und auch die Medikamente nicht so einnimmt und die Kontrollen nicht durchführt. Das kann dann schon sehr weit eskalieren, und deswegen ist das erstmal das Wichtigste. Dann, wenn am Fuß natürlich Auffälligkeiten auftreten, gibt es keine Mindestausprägung dieser Veränderungen. Wenn am Fuß irgendwas komisch ist, sollte das überprüft werden. Und was auch sinnvoll ist, weil man ja selber nicht erkennt, ist denn was nicht in Ordnung oder nicht, dass man einfach sagt, ich habe einen Diabetes, zumindest beim Insulinpflichtigen. Das heißt, es geht nicht mehr mit Tabletten, sondern es muss tatsächlich Insulin genommen werden, dass man sich einmal jährlich in einem Fußzentrum vorstellt, wo das eben angesehen wird. Und das wird dann analysiert, auch mit Röntgenbildgebung, mit Belastung, auch mit einem Nervenfunktionstest, wo man eben erkennt, ist da alles soweit in Ordnung oder nicht.
In welchen Fällen muss der Fuß denn tatsächlich chirurgisch versorgt werden?
Also völlig unstrittig muss er chirurgisch versorgt werden, oder muss, ist immer schwierig in der Chirurgie. Eine chirurgische Versorgung oder Operation muss genau genommen nur dann sein, wenn ohne diese Operation der Mensch stirbt. Beispiel Hirnblutung, es blutet in den Kopf rein, und wenn man das nicht entlastet, indem man ein Loch in den Kopf reinbohrt, dann stirbt der Mensch. Das ist die einzige Art der Operation, die sein muss. Alles andere muss nicht unbedingt sein. Am Fuß ist es jedoch so, wenn da eine offene Wunde vorliegt, muss man davon ausgehen, dass Bakterien eingetreten sind. Die sind ja überall auf der Haut zum Beispiel. Das ist dann eine Kontamination. Und wenn die Bakterien im Körper sind, da haben die es schön warm, einen guten pH und haben auch gut was zu essen, dann vermehren die sich. Das ist dann eine Infektion. Das kann man dann auch von außen oft erkennen mit einer Rötung und einer Sekretion. Das heißt, es kommt Flüssigkeit raus. Und das ist, denke ich, unstrittig, dass das chirurgisch behandelt werden sollte. Früher hat man das auch nicht gemacht, weil es auch die modernen Möglichkeiten der Wundversorgung oder Wundoperation nicht gab. Da hat man das dann in einen sogenannten Total Contact Cast eingepackt. Das war einfach ein Verband mit einem Gips drüber. Das hat man dann so eine Woche oder zwei vor sich hin gammeln lassen, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann hat man das ausgewechselt mit der Hoffnung, dass sich das irgendwann selbst limitiert. Das wird heute glücklicherweise nicht mehr so gemacht, sondern die Wunden werden operativ behandelt. Auch fußchirurgisch sollte man tätig werden, wenn eine Ulzeration droht. Und die droht eben dann, wenn Deformierungen auftreten. Das kann eine einfache Krallenzehe sein, bis hin zu einem schweren Plattfuß, wo eben man davon ausgehen muss, dass bei weiterer Belastung eine Ulzeration auftritt. Und das kann man sehr gut anhand einer Röntgenbildgebung erkennen und insbesondere der Pädografie. Das ist eine Kraftverteilungsmessung unter der Fußsohle im Gehen. Da läuft man oder geht über eine Platte drüber. Und in dieser Platte sind Druckmesssensoren drin, die dann genau anzeigen, wo welcher Druck ist. Das ist dann auch die Basisdiagnostik, also die Röntgenbildgebung mit Belastung und diese Fußdruckmessung, nenne ich es mal so. Das heißt in Wirklichkeit Pädografie, wo man erkennen kann, sind da erhöhte Belastungen? Und wenn ja, wodurch kommen die und kann ich die Belastung reduzieren? Jetzt kann ich die Belastung natürlich dadurch reduzieren, dass ich mich in den Rollstuhl setze und nicht mehr gehe. Das ist aber wiederum schlecht für den Stoffwechsel, weil der Körper braucht Bewegung, insbesondere beim Diabetiker. Und deswegen ist diese Messung durchaus sinnvoll. Und nein, das kann man eben nicht mit bloßem Auge erkennen. Und der Patient kann auch nicht sagen, es drückt da oder es drückt nicht, weil eben die Nervenfunktion gestört ist. Das heißt, den Patienten kann man diesbezüglich nicht befragen. Der kann einem da keine Auskunft geben, wo es drückt und wo es wehtut, weil es er es eben nicht merkt.
Und wie gut gelingt es Ihnen dann, solche Probleme, also wie eben Wundheilungsstörungen etc., zu beheben?
Ja, das kommt ja immer darauf an, womit man das vergleicht. Es gibt ja zahlreiche Studien zu diesem Thema und da gibt es eben eine Zahl oder eine Häufigkeit, die die Ausgangssituation ist und das ist eine Reulzerationsrate. Das heißt, man verschließt das Ulkus auf die eine oder andere Weise und schaut dann, wann kommt das wieder. Und die Reulzerationsrate, die zugrunde lag, bevor wir unsere Studien durchgeführt haben, war 70% innerhalb von 5 Jahren. Das heißt, wenn man das verschlossen hat, wie es eben damals üblich war, und zwar vor etwa 15 Jahren, da hat man mit 70% der Fälle ein erneutes Ulkus bekommen und hat dann sozusagen von vorn angefangen. Und mit unserer aufwendigen Behandlung, der Wundsanierung und später auch der Korrektur von Deformitäten konnten wir diese Reulzerationsrate auf 15% senken, also von 70% auf 15%. Und das ist sozusagen der Vergleich. Also wir vergleichen ja die Wunde nicht mit einem 8-jährigen Kind, was eine Platzwunde an der Stirn hat, was innerhalb von wenigen Tagen heilt, sondern mit der Ausgangssituation ohne eine chirurgische Versorgung. Und das Gleiche, um das gleich vorwegzunehmen, trifft auch für die Amputationsrate zu. Da ist die Major-Amputationsrate, die zugrunde liegt, ohne adäquate Versorgung. Das heißt, der ganze Fuß wird amputiert, liegt bei 16%. Und bei unserer Versorgung, die zwar sehr aufwendig ist, aber auch sehr erfolgreich, sind wir bei 1%. Also auch wir können nicht alle Amputationen vermeiden, aber die meisten und vor allem die Major-Amputationen, das sind eben die, die sind unterhalb des Knies, wo der ganze Fuß amputiert wird und ein Teil des Unterschenkels und wo man eben dann auch in der Mobilität erheblich eingeschränkt ist.
Was sind denn das für Voraussetzungen, die dann zutreffen müssen, damit tatsächlich amputiert werden muss?
Ja, das ist einerseits sehr schlimm, aber andererseits auch nicht so schlimm, dass die Betroffenen sich regelmäßig bei entsprechenden Spezialisten vorstellen. Also in Deutschland sind wir im Bereich, da gibt es auch eine gewisse Grauzone von 50.000 Amputationen pro Jahr, was natürlich auch zum Teil nur in Anführungszeichen Zehen betrifft und auch ganze Füße und auch ganze Beine. Und natürlich kann man nicht alle Amputationen vermeiden, aber man sollte die so weit wie möglich vermeiden. Und es kommt eben dann zur Amputation, wenn entweder eine Infektion nicht beherrscht werden kann. Bei uns werden ja wiederholte Debridements, also chirurgische Wundreinigungen durchgeführt. Wenn das nach 5 Mal nicht zu reinigen ist und immer noch Bakterien nachweisbar sind, wissen wir aus unseren Studien, wir haben es dann auch öfters gemacht, dass es dann unwahrscheinlich ist, dass man es noch sauber kriegt, also sauber im Sinne von die Bakterien wegbekommt. Und dann empfehlen wir eine Amputation, weil es ist klar, wenn ich weiterhin Bakterien in einer Wunde habe, kann ich die nicht verschließen. Die bleiben ja dann sonst in der Wunde drin, unterirdisch. Deswegen verschließt man die Wunden üblicherweise erst, wenn die Bakterien nicht mehr nachweisbar sind. Also das ist ein Grund für eine Amputation. Oder wenn man im Rahmen des Debridements, also das ist der Fachausdruck für Saubermachen einer Wunde, wo eben auch abgestorbene Gewebeanteile entfernt werden, die eben nicht heilen können, weil sie abgestorben sind und somit nicht durchblutet, so viel Gewebe debridiert hat, dass man den Defekt, der daraus resultiert, nicht mehr verschließen kann. Das kann also ganz einfach sein. Die Kleinzehe wird so weit debridiert, dass man sie nicht mehr zukriegt und dann wird die amputiert. Und das kann eben auch bis zum gesamten Fuß sein. Das heißt, entweder Infektion, die nicht beherrschbar ist, oder Weichteildefekte, die man nicht verschließen kann.
Wie geht es denn dann hinterher für die Betroffenen weiter? Denn die Diabeteserkrankung bleibt ja nach wie vor bestehen.
Ja, also ganz wichtig ist auch die Schulung des Diabetikers und deswegen haben wir auch zahlreiche Informationsmaterialien, Merkblätter, was eben zu tun ist. Das ist einfach so, wenn man ein diabetisches Fußsyndrom hat, muss man sich täglich um die Füße kümmern. Die müssen täglich inspiziert werden, es muss genau geguckt werden, sind die sauber, sind kleinste Wunden zu sehen, sind Zehennägel eingewachsen, hat sich der Fuß verformt und das muss man einfach täglich ansehen. Weil es kann natürlich sein, wenn das Ulkus verschlossen ist und die Deformität korrigiert wurde, wenn das alles geheilt ist, ist ja das Risiko, dass wieder was auftritt, nicht null. Es ist zwar geringer, aber nicht null. Und je früher man eben interveniert, das heißt, je früher es auffällt und je früher man entsprechende Maßnahmen ergreift, umso geringer ist das Risiko, dass wieder was Schlimmes passiert. Also Beispiel eingewachsener Zehennagel, das gibt es ja sehr häufig, auch bei Nichtdiabetikern. Das kann man beim Nichtdiabetiker auch mal eine gewisse Zeit lang, auch ein paar Wochen tolerieren, beim Diabetiker eben nicht, weil dann eingetretene Bakterien viel eher auf den restlichen Fuß übergreifen und dann halt nicht nur der Zehennagel gefährdet ist, sondern gleich wieder der ganze Fuß. Also da ist wichtig, dass man eben Bescheid weiß um die Problematik und dann bei Problemen richtig reagiert und im Zweifel immer wieder den entsprechenden Spezialisten aufsucht.
Haben Sie allgemein vielleicht noch einen Tipp? Was können denn Menschen tun, damit sie ihre Füße möglichst gesund halten?
Na, erstmal natürlich zum Hausarzt gehen und überprüfen, habe ich einen Diabetes oder nicht. Dafür ist ja der Hausarzt zuständig. Es gibt ja auch von verschiedenen Versicherungen gewünschte und beworbene Vorsorgeuntersuchungen. Da ist immer auch ein Zuckertest dabei, das erstmal erkennen. Dann, wenn man einen Diabetes hat oder eine Neuropathie, das kann ja auch auf anderen Gründen sein, Bandscheibenvorfall, dass man dann merkt oder gesagt bekommt, dass die Füße hier gefährdet sind. Und dass man dann entsprechend verfährt und eben nicht so lange wartet, bis die Füße komplett verformt sind und offen sind, sondern dann halt frühzeitig zu entsprechenden Spezialisten geht. Und die letzte Versorgung ist ja erst die chirurgische. Das fängt ja schon vorher an. Der Diabetiker kann zum Beispiel gut mit diabetischen Schuhen versorgt werden. Das sind eben Schuhe, die besonders weit sind und ein besonders weiches Leder haben und keine Nähte innen drin, die dann wieder den Fuß aufribbeln können. Das gibt es auch auf Rezept sozusagen und damit kann man zum Beispiel auch manche Sachen vermeiden. Und natürlich auch entsprechende Schulungen. Es gibt von verschiedenen Krankenversicherungen auch Apps. Ernährung ist ein wichtiges Thema, Aktivität ist ein wichtiges Thema und halt die Füße nicht überlasten. Und zur Überlastung gehört natürlich auch vermehrtes Gewicht oder auch bestimmte Betätigungen, die man nicht unbedingt machen sollte, wo man halt eher die Füße verletzt. Und wenn ein Diabetiker sich einen Fuß verletzt, ist es natürlich auch ein höheres Risiko, als wenn es ein Nicht-Diabetiker sich den Fuß verletzt.
Vielen Dank, Herr Professor Richter, für die Informationen.
Das war der Primo Medico Fachärzte-Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.